Hose runter.
Und damit herzlich willkommen mit diesem wunderschönen Zitat aus diesem wunderbaren Film. Ja, okay, wunderbar, müssen wir drüber streiten. Aus diesem durchaus ganz guten Film möchten wir euch herzlich willkommen heißen. Wir sind in dem Fall das imaginäre Eichhörnchen, was niemand sieht, sonst wäre es nicht imaginär. Zum anderen, natürlich, Maximilian Nepomuk Prinz, Butcher of Names, der große Imperator aus Sexy Boy 69 oder auch Smoovinator bekannt in manchen Ländereien. Und meine Wenigkeit, sein Hofnarr Dr. Max Erotic. Haben wir schon lange nicht mehr gebracht, den ganzen Bums, ne?
Ganz schön lang.
Musste raus.
Wie man bereits schon gemerkt hat, ich habe mich mit meiner Stimme ein bisschen zurückgehalten. Das werde ich auch diese Folge tun. Man hört und sieht es vielleicht auch auf YouTube. Ich bin leicht erkältet und möchte daher meine Stimme
man sieht,
so minimalistisch wie möglich hier einsetzen in dieser heutigen Folge.
Da ist so eine Bubble mit so einem Debuff um dich herum. So -5 Agilität, -5 Sprechen. Erkältung.
Silent 100.
Ja gut, wir haben ja letzte Woche haben wir uns ins Kino begeben, was für meinen Geschmack doch recht voll war. Ich meine, es war jetzt kein riesiges Kino, aber ich habe auch schon von Menschen gehört, die allein in diesem Film saßen, weil es jetzt nicht so der Film ist, der den Mainstream unbedingt anspricht, zumindest nicht den ganz klassischen. Verstehe ich auch nachdem ich den Film gesehen habe. Ich meine, zum einen ist ja Mittelalter eine Nische, würde ich jetzt mal so sagen, und aber auch die Thematik rund um die Vergewaltigung und wie damit umgegangen wurde, beziehungsweise ob es heute an manchen Stellen vielleicht nicht ähnlich ist, das ist natürlich umso beängstigender. Und es ist halt ein schweres Thema. Also das ist ja auch nicht ein Thema, was irgendwie, was wir hinter uns gelassen haben als Gesellschaft, sondern das, vor allem in den letzten 3, 4, 5 Jahren, ist es ja hochaktuell und immer präsent eigentlich. Zumindest wenn man die Ohren und Augen ein bisschen aufmacht. Und deswegen vielleicht auch nicht so leicht zu konsumieren. Aber wir haben uns der Herausforderung gestellt und wir sind im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Film, möchte ich zusammenfassend mal sagen. Ich meine, ich glaube, du hast sogar ein bisschen besser bewertet als ich. Ich, um es ganz kurz und knapp zu machen, fand den Film gut. Für mich ist es eine 7,5 von 10. Wer Mittelalter mag, kann da gern noch einen Punkt für sich persönlich drauflegen. Wer einfach Bock hat, mal wieder was im Mittelalter zu sehen, gibt es ja jetzt nicht an allen Ecken, ist ja jetzt keine Marvel-Thematik, haha. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so ganz ohne Spoiler kann ich es auch nicht sagen, was mich stört. Es ist ein Kernelement dieses Films, verliert an einem wichtigen Punkt des Films so ein bisschen den Fokus und spielt da nicht die größte Rolle, die es eigentlich spielen sollte, sondern da wird eher auf ein Spektakel gesetzt an dem Punkt. Und da das nicht irgendein Punkt ist, sondern wenn man nach der klassischen Dramaturgie mit der wichtigste Punkt des Films, finde ich das schwierig oder sogar leicht bedenklich. Und deshalb gab es bei mir Abzüge. Ansonsten war das ein sehr cooler Film, der mit sehr coolen Mitteln im Drehbuch arbeitet. Und manchmal ist es richtig wichtig auch und manchmal ist es mehr so eine Spielerei. Deswegen, für mich fehlt so ein bisschen so der letzte Schubser Richtung, könnte noch besser sein. Und wenn man aber eins unbedingt festhalten sollte, dann dass es ein wichtiger, ein hochaktueller Film ist und dass Ben Affleck großen Spaß dabei hat, diesen Typen zu spielen, den er da spielt. Das ist schon cool. Das ist einfach, das macht auch bei diesem teilweise wirklich todernsten Film, macht das sehr viel Spaß in manchen Momenten. Jetzt du.
Finde ich auch. Nein, ich kann mich da Max anschließen. Ich habe dem Film eine 8 von 10 gegeben. Frag mich aber auch, um ehrlich zu sein, was fehlt, um den Film noch besser zu bewerten. Es ist irgendwie... Ja,
Nochmal? Bei dir ist doch immer alles eine 8.
Ja, größtenteils.
alles ist entweder Fast and Furious, ein Stalker oder eine 8. Die drei Möglichkeiten gibt es.
Das stimmt. Nein, also ich frag mich auch, was diesen Film irgendwie noch gefehlt hat, weil es fehlt irgendwie noch so eine gewisse Würze, um zu sagen, boah, das wäre richtig brillant. Ich meine, am Ende des Tages, die Erzählstruktur fand ich cool. Ich fand auch cool, dass man da auf so kleine Details achten konnte, dazu mehr im Spoilerteil. Und am Ende des Tages saß ich aber da und war so das Endgefühl, war ich eben wie ich dann quasi im Sitz saß, war halt so, okay, war cool, aber was jetzt? Und so dieses, was jetzt oder was möchte der Film mir sagen, ist auch etwas, was ich dir schon nach dem Film gesagt habe und wo ich heute auch vielleicht auch mal ein bisschen mit dir drüber reden möchte. Deswegen sind wir zusammengekommen als Therapie hier. Nee, Spaß. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, okay, da fehlt vielleicht dann die 9 oder 10 von 10. Tolle Erzählstruktur, wie du aber schon gesagt hast, ein relevantes Thema. Und unter anderem, ich meine, Mittelalter bin ich so ein ganz großer Fan davon, aber haben sie, finde ich, cool dargestellt. Und so ein bisschen diese, ja, Machtstrukturen, wer wie viel Macht worüber hat, wie viel Ehre bedeutet und so, fand ich hier schon sehr cool, dass es thematisiert wurde. Und somit, ich hatte Spaß, würde es jedem empfehlen, der, glaube ich, Mittelalter mag, der wird da, glaube ich, mehr Spaß haben. Jeder, der aber sagt, okay, muss ich jetzt ins Kino gehen oder nicht, würde ich auch sagen, kannst auch warten, bis auf Amazon, Netflix, Blu-ray, was auch immer es rauskommt.
Ja, ich verstehe da zuletzt um den Punkt, aber der Film nach jetzigem Stand ist nicht gerade finanziell erfolgreich, sagen wir es mal so. Also das ist jetzt nicht so wie bei Shang-Chi, wo am ersten Tag gefühlt die Einspielergebnisse weltweit drin sind und Marvel schon an 30 Sequels denkt oder so. Das ist halt dadurch, dass es eben auch nischig ist und dass es nicht die leichteste Kost an manchen Stellen ist. Wenn ihr zweifelt, dann geht ihr im Zweifel vielleicht doch ins Kino. Ich glaube, die 10 Euro werdet ihr nicht bis an euer Lebensende vermissen. Im Umgekehrten werden wir aber vielleicht bis an unser Lebensende immer wieder gute Filme vermissen, wenn wir nicht dadurch ins Kino gehen. Dafür. Und ich sage jetzt auch nicht, dass es ein Film ist, der so wichtig ist, dass wir den alle sehen müssen, aber vielleicht schon wichtiger als, weiß nicht, Shang-Chi, vielleicht auch wichtiger dann als Venom 2, wer könnte das denken, oder generell halt auch abwechslungsreich als Venom 2. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Superhelden-Fantasy-Filme dieses Jahr im Kino genau starten, aber ich würde jetzt mal so auf jeden Fall 5 bis 10 sagen, Mittelalter eben in Bezug auf die MeToo-Debatte vielleicht 1. So.
Okay, aber deshalb, Bezug auf die MeToo-Debatte, wir hatten ja noch Green Knight. Das war ja auch eine Art MeToo. Er schlägt ihm den Kopf ab, ja so, MeToo. Spaß, ja. Für all die Leute, die übrigens gerade noch die Mimik und Gestik vermissen, schaut auf YouTube vorbei, da kann man jetzt Max Kopf schütteln sehen oder eine Tasse Tee trinken sehen.
Ja. Ansonsten könnt ihr wie immer natürlich auf iTunes, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und Co. zuhören. Wisst ihr aber eh. Danke für die Bewertung und für den Daumen hoch und so. Ne? Irgendwas, ach ja, und eine Sache möchte ich auch noch unbedingt loswerden. Adam Driver spielt natürlich wie immer in allem seiner Filme spielt er richtig gut. Also für mich auch wieder schauspielerisch das Highlight. Vor allem, weil er einen sehr ambivalenten Charakter spielt, finde ich. Und ja, eine Sache, die ich vielleicht vorhin noch hätte erwähnen sollte, warum ich auch so ein bisschen so auch keine 8 von 10 geben will, ist, für mich war auch wegen ähnlicher Thematik, deswegen der direkte Vergleich, Promising Young Woman der durchaus bessere Film. Und um das ein bisschen klarer auch auf Letterboxd zu zeigen, habe ich bei dem einen halt eben 4 von 5 und bei dem anderen 3,5 von 5 dagelassen. Und ja, aber beides keine schlechten Filme, beides gute Filme, die man sich auf jeden Fall einmal anschauen kann. Wenn nicht sogar mehrmals. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Gibt's noch irgendwas, was man spoilerfrei besprechen sollte, könnte, müsste? Nee, oder? Gut.
Let's talk dann spoilers, baby.
Ja, Spoiler. Ihr seid gewarnt.
Eine Sache muss ich sagen, also jetzt zum Spoiler-Teil. Alle sterben, Spaß.
Gut. Wir können ja gleich mal zu meinem... Okay, ja. Achso, ich dachte, es wäre jetzt schon dein Einschub gewesen.
Nee, ich wollte eigentlich was anderes sagen.
Ja, hau raus.
Ich fand es am Ende sehr, sehr schwer. Das hat mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen wehgetan. Es hat ja angefangen mit Matt Damon's Truth, also Matt Damon's Wahrheit, dann Adam Drivers Wahrheit, dann die nette Dame war halt.
Warte, warte. Ich habe das anders in Erinnerung, vielleicht täusche ich mich, aber war es nicht einfach, hieß es bei den anderen auch schon Wahrheit? Oder hieß es da die Sicht oder die Perspektive? Weil ich dachte, also bis jetzt dachte ich zumindest, es hieß so, Gott, das sind so alte Mittelalternamen, wir können sie natürlich raussuchen, aber das ist jetzt egal. Matt Damons Wahrheit? Jetzt hat er sich komplett da reingebaitet. Matt Damons Sicht, ja? Adam Drivers Sicht, Jodie Comers Sicht, aka die Wahrheit. Ich dachte, so wäre das gewesen.
Ich glaube, es hieß ungefähr Sicht auf die Wahrheit.
Nee. Also mir geht es darum, dass ich, zumindest hatte ich so in dem Kino erlebt, vielleicht habe ich das aber auch nicht gesehen bei den anderen, dass sie halt wirklich gesagt haben, ja, wir haben hier die zwei Dummdödel, die da rumdiskutieren, wer recht hat. Beide, natürlich steht der eine für was komplett Schlechtes ein und der andere eher für was Gutes, obwohl er halt auch ein Trottel ist. Aber am Ende des Tages ist eigentlich scheißegal, was die zwei labern, zumindest so, wenn man ganz die Gerechtigkeit anschreibt, sondern eigentlich ist das einzig Wahre, was zählt, ist, was sie eben sagt. Das war so der Gedanke dahinter, dachte ich. Mhm. Aber ich kann mich auch irren, also das hätten wir schnell erklären müssen, nicht erst jetzt so ein paar Tage danach.
Ja. Das Ding ist nur, was mir um echt so ein bisschen wehgetan hat, war, dass sie gesagt haben, die Wahrheit, weil es gibt keine Wahrheit. Also im Sinne von Rückblicken wird wahrscheinlich sie als die Wahrheit anerkannt, aber wenn man eins... Come on. Wie meinst du?
Ja, aber wenn sie einfach vergewaltigt wurde und die Einzige ist, das sagt, dass sie vergewaltigt wurde und das als Einzige auch quasi weiß, weil sie von das einzige Opfer ist, dann ist das doch wohl die Wahrheit.
Wissen wir nicht. Das muss leider hier diesen Spruch hier wissen wir nicht bringen. Nur weil sie das damals gesagt hat, muss es ja nicht sein, dass so war. Bedenke, wir haben nur zwei Sichten und der Jean de Carrouge ist halt sehr beeinträchtigt hier von Marguerite. Daher, was ich nur, wie ich meine, meine Freundin studierte Geschichte und was sie mir immer sagt, ist, es gibt keine Wahrheit in der Geschichte. Es gibt nur.
Ja, aber es geht hier nicht um Geschichte, Alter. Es geht doch genau um die Thematik, die wir auch aktuell tatsächlich in unserer Medienlandschaft haben, dass rumdiskutiert wird, ob eben jemand vergewaltigt wurde, ob nicht quasi der beschuldigte Täter hier jetzt das neue Opfer ist mit dieser ganzen Täter-Opfer-Umkehr und es gar nicht mehr darum geht, eine Frau wurde hier wohl vergewaltigt. Und das ist aber die entscheidende Thematik.
Ich muss dir zustimmen, weil ich nicht das Redevermögen habe.
Ja, nee, aber das, also ich meine, deswegen ist dieser Film ja auch hochaktuell, vor allem hier in Deutschland. Also es gibt ja einen prominenten Fall momentan. Oder mehr oder weniger prominent. Und das ist eine recht ähnliche Thematik da. Und deswegen stehe ich zu den Worten, die ich hier gerade gesagt habe.
Okay. Okay, gut, dann mach du mal weiter mit deinem Punkt, den du vorhin sagen wolltest.
Mein Problem, um das gleich jetzt hier aus dem Weg zu räumen. Mein Problem ist, der zentrale Konflikt ist eben, diese Frau wird vergewaltigt und wir sehen so ein bisschen die Folgen davon in Bezug drauf, deswegen kommt es zu einem Duell, deswegen kommt es davor zu einer Gerichtsverhandlung, deswegen geht es darum, welcher dieser drei Hauptcharaktere wird mit seinem Leben vielleicht davonkommen oder nicht. Wer hat in Anführungszeichen recht, weil Gott es so will, aka wer gewinnt einfach das Duell. Und es wird aber alles ausgelöst wegen dieser Tat eben. Und diese Tat ist Dreh- und Angelpunkt des Films. Das ist eigentlich der wichtige Konflikt und es geht ja auch ein bisschen darum, dieser Film zeigt, dass es eben nicht mehr im Fokus unbedingt ist, so in der öffentlichen Debatte zumindest, sondern es geht eigentlich darum, die zwei Männer, wie bitchen die sich gegenseitig an, wer von den beiden ist jetzt der Gute und der Böse Und das ist aber eigentlich für diese Angelegenheit gar nicht so wichtig. Das ist einfach nur, weil das Rechtssystem da so funktioniert. Und der Film, aber man will ja genau das deutlich machen. Ich finde aber, da tappt er genau in diesen Fehler. Im Höhepunkt des Films, während diesem Duell, spielt, finde ich, sie und eben die Tat spielen fast keine Rolle. Es geht in 5 Minuten wirklich nur darum, wer wen jetzt mit einer Lanze, mit einer Axt, mit der eisernen Faust, also sprich halt einer Rüstung, boxt und wer dann lebend daraus geht. Für mich ist der Klimax des Films einfach nur Kampfspektakel und klar wissen wir, es ist im gleichen Film wie eben die Frau und ihre Geschichte und die Vergewaltigung, aber während dieses Höhepunkts spielt in meinen Augen nur der Kampf und dieses Spektakel, was darum gezeichnet wird, eine Rolle. Und das finde ich halt schwierig.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, bei mir ist es aber nicht so ganz der Fall. Also für mich repräsentiert schon dieser Kampf ein bisschen so dieses, wessen Wahrheit setze ich am Ende durch. Aber du hast recht, es tendiert eher zu einem, zu einem Kampf einfach. Mit Kampf 10.
Ich meine, stell dir nur mal vor, in die 12 Geschworenen würde es nicht darum gehen, am Ende des Films, wie Nummer 8 den letzten eben noch überzeugt, sondern es würde darum gehen, wie sie sich in einem Straßenkampf boxen und der Gewinner davon, der darf dann entscheiden, wie die 12 Geschworenen sich entscheiden. So ein bisschen so wäre das dann. So, du könntest in dem Fall nämlich auch einfach den Straßenkampf oder halt hier das Duell könntest du aus diesem Film herausschneiden und in einen anderen Mittelalterfilm eben packen und es wird trotzdem funktionieren, in meinen Augen, weil, und das spricht jetzt vielleicht für eine gute Inszenierung und einen guten Kampf, das will ich dem auch gar nicht absprechen, aber ich finde einfach, dass es davon einfach von der Thematik losgelöst ist. Und das macht den Film nicht schlecht, aber das ist eben halt das so, es ist ein bisschen unsensibel, finde ich, in dem Bezug, so. Weil klar geht es da auch darum, wer setzt sich durch quasi, ob die Gerechtigkeit oder der nette Ungerechte so ungefähr, oder der charmante Ungerechte besser gesagt. Aber am Ende des Tages sollte es nicht darum gehen, welcher Anwalt hier sich besser vorbereitet hat, sondern es sollte eigentlich darum gehen, dass Gerechtigkeit vollführt wird. So, und eben wenn eine solche Tat geschieht, dass jemand die Konsequenzen dafür trägt. Und da das halt so ein bisschen über Bord geworfen wird, finde ich das schwierig. Aber eine ideale Lösung habe ich auch nicht sofort im Kopf, aber mich stört da am meisten halt, dass das der Höhepunkt ist. Und ich habe nur so überlegt, so was wäre zum Beispiel gewesen, wenn das Duell so in der Mitte des Films wäre und wir hätten quasi den Flashback mit ihrer Perspektive so als große Auflösung, was passiert wäre oder wer was eben wirklich ist, hätten wir als den letzten Akt gehabt oder so. Dann wäre dadurch, wäre wirklich am Ende, als Ende des Films und als Höhepunkt des Films vielleicht, hätte man wirklich quasi eben die Wahrheit gehabt und was wirklich zählt und nicht, wie sich zwei Männer halt einfach nur kloppen. Das wäre so ein Gegenvorschlag. So. Natürlich muss man den ganzen Film dann umschreiben, aber dadurch wäre halt zumindest am Höhepunkt das, was auch eigentlich der Höhepunkt so sein sollte, von der Thematik her in meinen Augen. Und das ist halt so mein Kritikpunkt. Ich glaube, das können wir jetzt abhaken.
Und Sache, die mir sehr, sehr gut an dem Film gefallen hat, waren, wie schön es dargestellt wurde, dass jeder in seinen eigenen Erzählungen unterschiedliche Details anders wahrnimmt. Das fand ich so klasse. Es ist ja wirklich bewiesen, dass man dass jeder wirklich eine eigene Erinnerung für sich selbst hat, weil jeder auf andere Sachen schaut. Und ich fand das hier so toll, dass halt sowohl, wie beispielsweise allein mit dem Kuss so, bei dem einen war es nur so ein schneller Kuss, bei dem anderen war es irgendwie ein intensiver Kuss, bei dem anderen war es so ein, oh, Moment mal, war hier was Kuss? Oder auch, als er dann zurückgekommen ist, dass hier mit Damon, die Jodie quasi umarmt hat eigentlich und der eigentlich reingefallen ist, aber aus ihrer Perspektive ist er eigentlich nur an ihr vorbeigestürmt, hat sie gesagt, dass ihr Aussehen einer Hure entspricht aufgrund des großen Ausschnitts und das war's schon. Und, habe ich was falsch gesagt?
Ja, nee, ich schüttle nur den Kopf in Betracht auf Menschen, die sowas tun.
Ach so, okay, gut. Ich dachte schon, ja. Was
redet nee, der nee, jetzt hier? Nee, auch gut, dass du nachfragst, klar. Ist so. Ich möchte nur klarstellen, dass ich mich deutlich von solchen Menschen distanzieren möchte.
Ja, und ich übrigens auch natürlich. und das fand ich halt einfach sehr, sehr cool, wie diese kleinen Details reinpacken, teilweise auch durch wie lange Sachen gingen, auch beispielsweise, dass er gesehen hat, dass sie ihren Schuh abstellt, während sie aber den Schuh auf der Treppe verloren hat. Also das waren so ganz viele kleine Sachen, die haben mir sehr, sehr gefallen und haben so immer so leichte Schmunzeln bei mir irgendwie ins Gesicht gezaubert.
Ja, ich meine, das ist ja auch der Teil des Films, so den ich manchmal als Spielerei bezeichne. So. Manchmal ist es aber durchaus eben wichtig. Und das zeigt ja aber auch das, was du vorhin meintest, so mit, gibt es diese eine Wahrheit, so. Und wir wissen aber auf jeden Fall, finde ich, durch den Film, dass weder was der eine Mann noch was der andere Mann erzählt, wahrscheinlich die Wahrheit ist. So. Jetzt außen vor gelassen, gibt es sie, auf jeden Fall sind es nicht diese zwei Dinge, das sind nicht die Wahrheit. Und da gibt es größere und kleinere Details. Mein persönliches Lieblingsdetail ist, das sieht man auch nur ganz leicht, das wird nicht mal so wie andere in den Fokus gesetzt, sondern wenn sie dann eben aufeinandertreffen und sich wieder vertragen bei dieser einen Festlichkeit, bei Matt Damon sieht man noch ganz prominent so, dass er auf ihn ja zugeht und dann geben sie sich die Hand und seine Hand liegt oben. So. Beim anderen, bei Adam Driver, und da sieht man das nicht so, da sieht man das eigentlich nur quasi so, dass die Hand aus dem Winkel kommt, aber da siehst du gar nicht beide Hände, aber du siehst, da liegt Adam Drivers Hand oben.
Nein, wie da, geil.
Da dachte ich mir, damn, das war schon geil. Ansonsten gibt es ja wirklich sehr, sehr coole Momente. Manchmal sind die halt eher wirklich so witzesmäßig, manchmal sind sie nachhaltig wichtig für die Geschichte. An anderen Stellen sind die halt wirklich, wenn man dann mehrere Sichten da kennt, sind sie wirklich interessant, um wirklich ein komplettes Bild von dem Charakter eben zu zeichnen. Und ja, dadurch wirkt es irgendwie so umso echter, finde ich. Also das finde ich, gelingt hier ziemlich gut. Und das halt, ich meine, klar wissen wir jetzt nicht, wer sind die Leute wirklich, wirklich so, aber am ehesten wahrscheinlich so, wie sie wahrgenommen werden, zumindest wenn man Ähnliches aus mehreren Perspektiven sieht. Und wir wissen halt aber eben vor allen Dingen, was sie über sich selbst denken, dadurch, wie sie sich das merken, so, mit dem, was da geschieht. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Das sieht man auch nicht oft in Filmen, das hat mir schon ziemlich gut an den meisten Stellen gefallen. Es ist halt aber wieder so das Problem, in Anführungszeichen, so dass du manche Szenen halt unnötig oft siehst, so ein bisschen, was man auch so, also das ist nicht mal ein direkter Vorwurf, aber dadurch wird der Film halt umso länger, dadurch ist es sicherlich auch schwieriger, den an gewisse Zielgruppen zu vermarkten, wie bei Bad Times at the El Royale, wo du halt auch wirklich Sachen 3-4 Mal siehst. Hier auch 3-mal siehst und dir so denkst, ja, ich weiß, es ist schon klar, gibt es dann kleine Unterschiede, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob es so wichtig war, zu sehen, wie sie am Anfang in die Schlacht ziehen. Klar ist es am Anfang ganz cool, um die Leute abzuholen, ah, wir haben hier einen Mittelalter-Epos, wir bekommen auch mal eine kleine Schlacht zu sehen, aber ich glaube, das hätte man auch unbedenklich wegschneiden können und man wüsste trotzdem, dass Matt Damon größer von sich denkt, als er wirklich ist, so am Ende des Films. Ich weiß nicht, ob es immer halt nötig ist. Und deswegen meine ich, manchmal ist es so eine Spielerei. Ja. Ich weiß nicht. Findest du, man braucht jedes Detail da, oder?
Ich persönlich hatte auch, glaube ich, 2-mal den Gedanken, dass ich es zu viel fand. Klar, danach sind einem neue Details aufgefallen. Also es war meistens so, als sehe ich die Szene jetzt schon zum dritten Mal. Und dann war so, ah, okay, hier ist das Detail anders. Aber es hat sich gehäuft auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man das selektiert ein bisschen rausgeschnitten hätte, dann hätte das irgendwie halt auch ein bisschen schneller man das irgendwie abhandeln können und unter anderem hätte sich der Film nicht so gestreckt. Weil das Ding ist, ich habe nichts gegen lange Filme, nur wenn die Länge begründet ist, ist ja gut. Aber dadurch, dass du die Begründung, einzige Begründung, warum man das hier reinbringt, ist ja das Detail. Weil die Sachen haben wir jetzt schon 2-3 Mal gesehen. Und ich finde, das wiegt nicht ganz auf, dass der Film so lang ist und die Details dann noch reinkommen. Bisschen, aber
nicht tatsächlich, ganz. Also tatsächlich, und vielleicht klingt es ein bisschen skurril, aber finde ich, tatsächlich beim ersten Mal finde ich es am nervigsten. Also nicht mal, wenn wir dann Adam Driver und Jodie Comers Perspektive sehen, sondern Matt Damons Perspektive, finde ich, zieht sich am längsten. Ich weiß nicht, ob das anderen dir genauso geht. Vom Rückblicken finde ich das. Ich saß aber auch da und dachte mir, hoffentlich geht das jetzt nicht die ganze Zeit so. Das liegt vielleicht auch daran, dass er eben eigentlich ein unerträglicher Charakter ist, finde ich. Also solche Menschen gehen mir derbst auf die Eier, kann ich einfach mal sagen. Furchtbar, furchtbar solche Menschen. Auf der anderen Seite ist es dann vom Drehbuch natürlich clever gewählt, eben einen so unsympathischen Vollidioten auf die Seite der Gerechtigkeit zu stellen, gegenüber einem sehr sympathischen, also grundlegend, so wenn man ihn so öffentlich sieht, sympathischen, charismatischen Typen, der eben anderen aber Unrecht tut im Privaten, dann auf die gegenüberliegende Seite. Das ist eigentlich ein cleverer Konflikt. Aber dass wir halt damit eröffnen, dass wir in so einen ja schon fast gefühlslosen Tölpel da als Protagonisten für eine halbe, dreiviertel Stunde haben, das finde ich, oh, da gibt es schon ein paar Szenen, frage ich mich echt, mussten die unbedingt sein? Sind die wirklich alle auch relevant später? Und das Problem halt ist bei ihm, ist, er wird am ehesten halt daraus charakterisiert, dass wir wissen, er denkt A von sich, aber es ist doch B. Und dann sehen wir halt unglaublich viele Szenen, die so unglaublich wenig aussagen, finde ich, mit ihm. Und deswegen, finde ich, zieht sich vor allem seine Perspektive relativ lang. Und ja, dadurch, dass das eben auch er der Fokus ist, fehlen halt auch so Charaktere wie eben Ben Affleck. Der teilt mit Ben Affleck und Adam Driver, und da kann einem dann im Nachhinein so ein bisschen das Lachen natürlich im Hals stecken bleiben, aber in dem Moment hat man den Spaß und erlebt es eben aus dieser Perspektive, und das ist ganz clever. Und da gibt es einfach Momente, an die man sich auch losgelöst, finde ich, von der Gesamtheit des Films dran erinnern kann, eben wie mit dem Hose runter und so. Und Ben Affleck einfach wirklich, der muss so viel Spaß da gehabt haben, das zu spielen. Das ist cool, aber an die Szenen von Matt Damon werde ich mich jetzt nicht so sehr unbedingt erinnern, so von seiner Perspektive. Am ehesten tatsächlich die krasseste Matt Damon-Szene, die ihm am meisten, finde ich, charakterisiert und auch kritisiert ist, wenn wir aus, oder eigentlich zwei Szenen, wenn wir aus ihrer Perspektive zum einen die Hochzeit haben. Unglaublich hart, finde ich. Und da wird halt auch klar, wirklich, wer er ist. Spätestens dann. Und
was genau meinst du?
Oder auch in Verbindung, so wenn sie tanzen, zum Beispiel. Aus seiner Perspektive sieht es so aus, ja, die tanzen halt, und aus ihrer sieht es so aus, so sie tanzt um ihn rum, während er einen Stock im Arsch hat, so, weißt du, ne? Und zum anderen aber auch, wenn sie eben ihm sagt, dass sie vergewaltigt wurde, und aus seiner Perspektive ist es so, er fragt halt zweimal nach, so, und ist es wirklich so, und nimmt sie halt so, und aus ihrer Perspektive packt er sie am Hals und würgt sie eigentlich so. Was, solche Anschuldigungen, weißt du, was das bedeutet, und Ehebruch hast du gemacht, bla bla bla. So, das ist so. Das sind die Szenen, die für seinen Charakter wichtig sind. Die passieren aber halt alle nicht in seiner Perspektive.
Aber vielleicht braucht man seine Perspektive, um erst danach zu verstehen, dass er eben A sagt und B eigentlich gemeint ist.
Ja. Brauchen wir alle Szenen? Brauchen wir die Schlacht? Brauchen wir...
Ja, also ich stimme dazu, man braucht nicht alles. Nur im Sinne von, um überhaupt erstmal den Kontrast zu sehen, brauchst du zwei Punkte.
Daher, ja, ich meine, wir haben jetzt sogar drei.
So. Ja. Auch eine
Sache, wir zum Beispiel manche Szenen, hätten wir manche Szenen nicht aus allen drei Perspektiven sehen müssen, so, sondern, also wir sehen natürlich nicht alles, weil nicht immer alle drei anwesend sind, aber hätten auch bei manchen, wo alle drei anwesend sind, hätte es da vielleicht auch für die Aussage des Films, oder hätte er nicht weniger ausgesagt als jetzt, gereicht, wenn wir nur zwei gesehen hätten, zum Beispiel. Das ist so meine Frage, die ich so mal lose in den Raum stellen möchte. Das muss jetzt jeder für sich selbst beantworten, der es gesehen hat. Aber ich finde, man sollte mal, oder man könnte ruhig mal drüber nachdenken.
Ein Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist, ist ja aufgefallen, was er aus ihrer Sicht gesagt hat. Also da ist ja einiges passiert, als sie die Vergewaltigungen an ihn gebracht hat. Da hat er ja auch erstmal gesagt, warum kann der Typ mir jetzt wieder was schaden?
Dabei. Ja, und wo ich richtig so innerlich zusammengezuckt ist, als er dann direkt danach mit dir schlafen möchte.
Das fand ich eine der brutalsten Sachen.
Vor ein paar Tagen wurde sie vergewaltigt, dir fällt nichts mehr auf. Ja, abknicken und los geht's. Ich bin der Hausherr hier. Also, wenn dieser Film so eins zeigt, so möchte ich einfach mal so grundlegend äußern, das Problem sind nicht nur da die Vergewaltiger in unserer Gesellschaft, sondern natürlich auch, wie mit ihnen umgegangen wird, aber eben auch diese Männer, wie Matt Damon einspielt. Die sind fast genauso groß.
Ich dachte schon, die Männer wie Matt Damon.
Wie hier ist er? Er ist La Carouche, oder?
Ja. Muss übrigens ganz kurz sagen, das ist kein Product Placement hier. Wurde nicht bezahlt. Ich habe das T-Shirt einfach nur zufällig an. Weil man hat ganz kurz das ganze Logo gesehen. Wurde nicht bezahlt.
Ey, du, ich meine, du bist ja nicht hier Kolja von Aktien im Kopf, der einfach die ganze Zeit mit seinem T-Shirt da steht und deswegen.
Schade.
Prominent in der Mitte des Bildes und so. Ja.
Sorry, du warst mit der Prüfung noch nicht fertig. Oder?
Doch, ich einfach so, Punkt. Solche Männer sind genauso ein Problem in unserer Gesellschaft und das, finde ich, sollte nicht übersehen werden. Und deswegen ist halt ihre Perspektive am wichtigsten, in meinen Augen. Weil, klar, ist es heute nicht so wie damals direkt, aber am Ende des Tages ist schon die Szene der oder des, in Anführungszeichen, Unterdrückten oder Unterdrückten, ja doch, da muss ich nicht gendern, lol, ist dann am wichtigsten und nicht die der Unterdrücker. So, das ist klar, dass aus der ihrer Perspektive das alles ein bisschen runder und glatter ist. Ja.
Was hat dir denn sonst an dem Film gefallen? Wie fandst du das Schauspiel?
Ja, durch die Bank sehr souverän. Vor allem gut von Matt Damon, so aus persönlicher Sicht, finde ich von ihm, dass er eben so einen durchweg unsympathischen Charakter spielt. Und ich meine, er und Ben Affleck und, oh, ich muss nachschauen, wie sie heißt. Sie hat keinen ganz so großen Namen.
Jodie?
Ben Affleck und Matt Damon haben mir das Drehbuch geschrieben. Nicole Holofcener, I don't know. Sie haben mir das Drehbuch zu dritt geschrieben. Wahrscheinlich eben, dass jeder eine Perspektive, schätze ich, geschrieben hat. Da finde ich schon cool, dass Matt Damon halt auch für sich selber, der ja sonst eher schon, vielleicht heutzutage nicht mehr so oft, aber eher schon so ein Leading Man ist, so ganz klassisch in den meisten Filmen eigentlich, dass er auch mit für sich so eine Rolle eines komplett unsympathischen Tölpels eben, ja, der Tölpel ist eigentlich zu niedrig gegriffen, eines solchen Mannes eben für sich auch mitschreibt. Finde ich einfach, was so den Gesamtkünstler Matt Damon angeht, finde ich sehr, sehr erwachsen und gut von ihm.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich persönlich fand, dass man schon irgendwo ein bisschen gesehen hat, dass Ben Affleck und Matt Damon hier wieder so ein bisschen Spaß hatten. Ich meine, ich liebe ja deren Film Good Will Hunting, ist ja einer meiner Top-Favorites. Und mir macht es einfach so viel Spaß, immer die gemeinsam zu sehen. Und dass die sich halt jetzt auch so im höheren Alter einfach mal an Charaktere rantrauen, wie du schon gesagt hast, komplette Unsympathen sind und komplett fern von dem, was sie eigentlich sind. Kann man als mutig bezeichnen, eben aber auch ist einfach toll, so eine Diversität zu sehen. Ben Affleck, wie du schon gesagt hast, hat es, glaube ich, richtig Spaß, mal so einen Typen zu spielen, der einfach sauft und bumst und regiert, wenn man es so nennen kann.
Das Geile auch, finde ich, bei ihm so, und da kann ich mir halt echt vorstellen, so Matt Damon hat so Matt Damon Perspektive geschrieben, er hat so die Adam Driver und seine Perspektive vielleicht geschrieben, so. Es ist ganz anders, ist vor allem sein Charakter ist auch ganz anders geschrieben, finde ich so. So, er ist einfach so dieser Herr eben aus Matt Damons Perspektive, der manchmal grimmig ist, einfach halt der Boss, in Anführungszeichen, so, dem er sich unterordnen muss. Und also aus Adam Drivers Perspektive ist er einfach so dieses Party-Animal. Das ist einfach krass. Und ich finde auch, am leichtesten kann man das Schauspiel eben von Adam Driver und Ben Affleck dann in Adam Drivers Perspektive da wertschätzen, weil das einfach, du siehst diesen Spaß in alle Richtungen spritzen in diesem Teil des Films. Das sind einfach Schauspieler, die ihren Job gern machen. Umso interessanter eben, dass es dann aber so eingeklammert wird von so zwei ernsteren Akten, sag ich mal, und anderen Perspektiven, die auch gut geschauspielert sind, aber da fehlt natürlich vielleicht dann der lockere Zugang für den Zuschauer auch, deswegen bleibt einem das vielleicht nicht so sehr in Erinnerung, aber Jodie Comer auch. Wo kommt die Frau auf einmal eigentlich her? Jetzt dieses Jahr Free Guy und jetzt dann halt auch hier so ein Film. Erstmal innerhalb von einem Jahr so zwei komplett unterschiedliche Rollen raushauen. Für jemanden, den vor einem Jahr wahrscheinlich keine Sau kannte. So. Und jetzt so auf
einmal. Aber die war auch in Star Wars 9, ne, wo ich mich frage, wie ist die da denn reingekommen?
Ja gut, in Star Wars 9 waren aber auch einige Leute einfach für kurz so ein Rebellendude und ja. Also ich weiß nicht, wen hat sie denn da gespielt, weißt du es?
Rays Mutter.
Ja gut, okay, komm. Die ist da 30 Sekunden auf dem Bildschirm zu sehen.
Und sie ist in der Serie Killing Eve, by the way. Die geht seit
2018. Das weiß ich, aber okay. Sie ist nicht mit Damon oder Adam Driver, den mittlerweile jeder kennt.
Total, ja. Frag mich auch, was, weil in Free Guy spielt die halt ungefähr so eine 25-Jährige gefühlt.
Ja.
Ich meine, die ist 29, glaube ich, erst. Die schaut aber ein bisschen älter aus, finde ich schon.
Würde ich nicht unterschreiben.
Nee, ich finde schon.
Was ist denn das hier für ein Age-Shaming? Gibt es diesen Begriff? Wenn nein, dann gibt es ihn jetzt. Nö. Also ich hätte sie jetzt ungefähr auf das Alter geschätzt. Ende 20, Anfang 30. Oder eher sogar Mitte 20 bis 30, hätte ich eher gesagt. Naja. Wo hat sie dir denn besser gefallen? In Free Guy oder hier?
Hier.
Sicher auch mehr Raum wahrscheinlich, den sie da einnehmen kann.
Ja. Genau.
Eine Sache möchte ich aber noch bemängeln an dem Film. Fällt mir gerade ein, weil ich ans Ende denken muss. Ich finde es auf der einen Seite finde ich es gut, dass sie mit ihr den Film beenden. Also nicht nur mit ihrer Perspektive, sondern auch der letzte Shot so oder die letzte Szene. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, die Aussagen, die dann mit der Schrift danach getroffen werden. So. Danach hat sie noch 30 Jahre glücklich gelebt. So. Also erstmal würde ich mich fragen, so, wer hat im Mittelalter überhaupt glücklich gelebt, wenn andauernd Krankheiten, Unsauberheiten etc. Das alltägliche Leben heimgesucht wurden von die Hälfte der Menschen jeden Tag verrecken konnte wegen Kriegen und so. Wer hat da wirklich so richtig glücklich gelebt? Und wer sagt uns denn, dass sie nach ihrer Vergewaltigung nicht bisher in ihr Lebensende traumatisiert war? So. Also einfach so, ja, ihr Mann ist dann und dann gestorben und sie hat noch 30 Jahre glücklich gelebt. Okay, gut, wenn ihr das jetzt sagt, dann ist das ja schön. So, okidoki. Ja.
Verstehe ich. Bin ich bei dir. Das sind Sätze gewesen, die waren, glaube ich, nicht so ganz überdacht. Also die Info zu wissen, dass er nach vier Kreuzzügen oder sowas dann gestorben ist. Okay. Gut, dann weiß man auch, warum die da alleine sitzt. Dass er noch 30 Jahre danach weitergelebt hat. Cool. Aber es ist nicht offensichtlich, dass es glücklich war. Oder dass es... dass sie danach nicht nochmal jemanden geheiratet hat oder so. Okay, das geht vielleicht noch, aber...
Also das kann man, das wurde schon festgehalten, ja. Also
ja.
Ja. Ich finde es halt auch irgendwie richtig absurd. Also so... Wir sagen das jetzt so einfach als Fakt. Ich finde selbst die Aussage fände ich so schwierig, so wenn das jetzt jemand gewesen wäre, der vor 50 Jahren gelebt hat oder so. Ich meine, dann kannst du vielleicht Verwandte oder denen fragen oder der hat eine Biografie geschrieben, so, aber so jemand, der vor, wann war es, sagen wir einfach mal 500 Jahren gelebt hat, so, und der hat dann noch 30 Jahre glücklich gelebt. So. What the fuck? Woher kommt diese Information?
Selbst wenn du da nur Freunde fragst, heißt es nichts. Also Freunde sehen ja meistens auch, kommt davon, wenn es ein richtig guter Freund ist, okay, dann kennen wir vielleicht eher die Seite, aber viele wollen ja auch dann dieses Image bewahren von demjenigen, dass er glücklich war und dass er zufrieden war, aber jeder hat Dämonen und sie hat definitiv Dämonen noch angehängt bekommen.
Also es kann ja wirklich sein, dass sie glücklich gelebt hat. Ich frage mich ja wirklich, wo kommt aber diese Information her bei einer Frau, die vor 500 Jahren gelebt hat?
Ja.
So. Ja. Gut.
Ansonsten das Duell.
Beenden wir die Sache, oder? Achso.
Ja, das Duell muss ich noch kurz sagen. hat mir gefallen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sein Helm nur so auf der einen Seite geschützt war. Meinst du, es hat irgendwas auszusagen?
Also ich meine, so ein Helm ist eine große Sichtbehinderung und du hast es halt vor allem auf der einen Seite, damit du, wenn die Lanze splittert, damit nichts ins Gesicht bekommst auf der Seite eben. Weil das links und dein Gegner ist links und die Lanze ist dann links von dir, auch wenn du sie in der rechten Hand hältst. Und wenn die dann zerbricht, was durchaus vorgekommen ist und sehr gefährlich ist, gibt ja auch in Game of Thrones dazu eine schöne Szene, dann ist es vor allem wichtig, dass du hier nichts abbekommst. Aber du willst halt auch wahrscheinlich keinen gesamten unbedingt tragen, weil dann siehst du ungefähr so viel und wenn der Gegner hier steht, siehst du ihn schon nicht mehr oder hier. Ja, so.
Okay, ich dachte, das ist natürlich die technische Variante, nur eine Theorie von mir jetzt beispielsweise, dass er für sich und sie kämpft, während er halt nur für sich kämpft, so. Einfach jetzt, weil wir interpretieren.
Herzlich willkommen beim Hineininterpretieren-Studio. Heute zu Gast Maximilian Nepomuk Prinz und seine Helmtheorie.
Cheers.
Ja, ich bin ganz ehrlich, über das Duell sage ich einfach nur, ja, war für das Duell gut inszeniert, aber ich finde halt, dass das der Höhepunkt des Films ist, dieses Spektakel finde ich halt falsch. Was? Finde ich halt nicht optimal, in Anführungszeichen.
Okay, okay.
Weil, also ich kann das auch, ich kurz zum Abschluss dann gerne noch einen Abschlussgedanke. Mir geht es dann auch darum, so in dem Moment, wenn wir als Zuschauer dieses Duell sehen, geht es für uns eigentlich nur noch darum, oh, ist das gerade brutal, wenn er ihm hier durch den Hals sticht oder so. Und wir fiebern nur noch in diesem Kampf mit. Also ich deshalb so, das ist nicht das, womit wir aus dem Film rausgehen sollten. So, das Duell war geil. Ja, schade. Hat uns der Film nicht ganz seine Message verkauft.
Das war ja mein Kritikpunkt, dass ich mir nicht ganz sicher war, was der Film aussagen wollte.
Ja, das...
Was glaubst du, wollte der Film aussagen?
Ja, dass es geschieht eine Vergewaltigung und der Fokus der Gesellschaft liegt darauf, nur zu diskutieren, welcher Vollidiot von den beiden, die beide keine Engel sind, sag ich mal, oder eigentlich beide das Problem sind, wer da den richtigen Weg einschlägt. So. Und deshalb auch so, erste Perspektive, ist Perspektive A richtig? Und dann zweite Perspektive, oder ist es Perspektive B? Und dann kommt der Film aber mit seiner zweiten Hälfte und so, nein, es ist keins von beiden, es ist beides scheiße, hier ist die Wahrheit. Das habe ich so aus dem Film mitgenommen als Message.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Und das geht also ein bisschen unter in dem Moment, wo dann du dieses 5- bis 10-minütige Spektakel am Ende hast, finde ich.
Und das ist wirklich ein sehr guter Punkt. So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mir ist erst gerade aufgefallen, dass das in ihrer Sichtweise auch der Matt Damons Charakter ja komplett blöd dargestellt wurde.
Und das, ich komplett das ist vergessen halt, finde ich, neben der aktuellen Thematik mit das Stärkste, was dieser Film schafft. Weil es wäre ja sau easy gewesen. Wir haben einfach einen Ehemann und der ist nicht da. Und dann kommt der Vergewaltiger, der kann meinetwegen auch dieser Charmeur sein, damit er halt eben seine Lusttätigkeiten, die nicht immer gerechtfertigt sind, eben ausleben kann und niemand ihn verdächtigt. Ist nicht allzu weit hergeholt. Dann haben wir einfach, okay, der gute Mann kämpft für seine Frau und tötet den Bösen. So, das wäre ja easy gewesen. Und dass sie halt wirklich eben das machen, dass er, den wir als erstes als Protagonist vielleicht wahrnehmen, weil wir als erstes seine Perspektive sehen, dass er halt genau so ein Arsch ist. Und man kann auch, finde ich, bei dem, was wir da sehen, könnte man eigentlich auch jetzt natürlich aus unserer Perspektive, damals sehr schwierig, aber aus heutiger Perspektive, können wir uns fragen, ob so eine Tat, wie er sie eben vollbringt, so direkt nachdem sie ihm beichtet, oder was heißt beichtet, nachdem sie ihm erzählt, sie wurde vergewaltigt, kommt er mit der Idee drauf, ja, dann, wo der alte Le Gris aufgehört hat, mache ich eigentlich gleich weiter, so ungefähr. Hier so eine ineheliche Vergewaltigung. Weil die hat in dem Moment auf jeden Fall keinen Bock da drauf. Also das kann man aus heutiger Sicht, finde ich, auch noch dann richtig offensiv in dem Moment kritisieren, aber das wird ja dann auch ein bisschen so beiseite geschoben, finde ich. Oder zumindest liegt kein Fokus darauf, aber ja, gut. Das wäre ein ganz anderes Fass, glaube ich.
Alright. Von meiner Seite aus gäbe es keine weiteren Punkte. Nur noch Huster.
Dann lassen wir dich doch einfach mal in Ruhe ein bisschen weiter husten und Tee trinken und Co. Und würden uns freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Mal schauen, was da ansteht. Ich glaube, jetzt momentan haben wir gar nicht allzu viele interessante Sachen vor uns. Vielleicht kommt jetzt bald mal hier dein geplantes Quiz mit mir und Jakob, wo wir gegeneinander antreten. Aber da musst du als Quizmaster natürlich deine gesamte Stimme haben, schätze ich. Also mal schauen, wie bald...
Ihr liest es vor, ich schreibe euch das.
Super, super, ja, gut. Ja, schreibt uns gerne unter @criticfanmovie auf Instagram, wie ihr die Folge fandet, aber auch vor allem, wie ihr den Film fandet. Vor allem, wenn den jetzt nicht unbedingt jeder sieht, das ist jetzt kein Shang-Chi oder Dune oder James Bond, wo wirklich die Massen ja reinrennen, sondern das ist ja schon dann umso interessanter, finde ich, wie eben die Leute, die sich dann ins Kino trauen, die sowas mögen, die nicht so einfach oberflächlich dann wahrscheinlich ans Kino herangehen, wie ihr den Film findet. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gute Besserung an Maxi. Wir nehmen auch gerne so gute Besserungskarten an unter der Adresse von Maxi, die ich jetzt nicht nenne. Also, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ja,
ciao, ciao.
Guten, ne? Ich kann auch ein paar Mal Tschüss sagen. So,
ciao, ciao.